Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotional,
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Hörer. Wieder danke fürs Reinhören beim Podcast heute mit einer Diskussion rund um Futsal, Technik, Taktik, Organisation. Und mit mir, Daniel Weimer, wieder heute am anderen Mikrofon, mein Buddy-Podcaster, Sebastian Rauch. Hi, Sebastian.
Ja, einen wunderschönen guten, ich sag mal, Tag. Es ist jetzt 10 Uhr morgens hier bei uns, aber dann dir guten Morgen und allen anderen einen schönen Tag, Nacht, Abend.
Was auch ja, stimmt, wir haben heute mal eine Morgensaufnahmefolge, sonst nehmen wir immer ja abends auf und jetzt haben wir mal eine Morgensaufnahmefolge. Ist ja auch mal was Schönes am Morgen, über Futsal zu reden. Ja. Ja, wir hatten in der letzten Folge, Sebastian, ja darüber gesprochen, ob wir 2x20 netto machen, wie gewohnt, dass wir wirklich 20 Minuten durchlaufen lassen oder nochmal Timestop machen. Aber ich glaube, organisatorisch ist es besser, wenn wir unsere Uhren stellen und dann, wie bei Parker Lewis, wer das noch kennt, wahrscheinlich alle Ü30 kennt noch Parker Lewis,
ja,
oder?
Ja.
So, dann für alle, die es nicht kennen, bitte bei YouTube Parker Lewis, der Coole von der Schule, schauen. Und Uhrenvergleich. Oder wie hieß das? Doch, Uhrenvergleich.
Ja, ich glaube Uhrenvergleich, ja.
Ja, okay. Dann können wir jetzt, sollen wir direkt starten oder noch so ein Vorgeplänkel machen?
Von meiner Seite aus brauchen wir kein Vorgeplänkel. Ich glaube, das Geplänkel kommt ja in den ersten Minuten der Spielzeit.
Das Abtasten.
Vollpressing.
Vollcord. Ja, siehste. Ja. Das gleiche Thema, muss ich mir merken. wer fängt heute an? Machst du die erste Halbzeit?
Das ist mir egal. Also, ist ja eh immer ein Mischmasch.
Ja, als Torwart nimmt man immer lieber die zweite Halbzeit. Denn dann, erste Halbzeit ist ja meistens selber abtasten, also finde ich. Also, und zweite Halbzeit ist ja immer intensiver, je näher dann das Spielende rückt. Von daher ist als Torwart natürlich immer irgendwie so ein bisschen mehr los, aber auch ein bisschen wilder.
Ja.
Also, höhere Chancen, gute Paraden zu zeigen, aber auch höheres Risiko, dann wirklich Gurken zu fangen, die dann spielentscheidend sind.
Ja, genau. Das ist glaube ich,
also kann man sich dann überlegen.
Ein zweischneidiges Schwert oder wie man das ja nennt.
Okay, so, dann mache ich jetzt mal hier Start.
So. Ja. Ich auch. Unvergleichbar.
Ist auch laufen.
Ja. Muss ja wissen, wenn du mich hier.
Who controls the controller? Nee. Who monitors the monitor? Ja.
Okay.
So, deine Zeit. Ich warte.
Ach so, ich darf jetzt loslegen.
Ja, du bist
halt. Ja, ich hatte mir die Woche interessanterweise mal so die Social Media Kanäle der einzelnen Vereine angeschaut. Ich würde mal gerne mit dir ein bisschen darüber quatschen. Auch insgesamt würde mich interessieren, wie findest du eigentlich die Social Media Auftritte der einzelnen Clubs und welche würdest du da hervorheben, einfach mal von deiner Seite aus?
Ja, also erstmal für alle, die zuhören, und die kennst du ja auch, die Seite von Mr. Futsal, den Beitrag. Den würde ich gerne auch bald nochmal aktualisieren, der alle Social-Media-Kanäle, also ist natürlich immer schwer, die auch aktuell zu halten, auflistet, vor einem Jahr ungefähr. Ich wäre das auch jetzt, wenn alle Ligen mal endlich gemeldet sind beim DFB-Net. Bisher sind nur Niederrheins gemeldet, Regionalliga Südost, Nord und Nordost, Liga Hamburg, Liga Mittelrhein und Liga Berlin. Alle anderen haben noch nicht gemeldet, Mitte September. Und da werde ich dann, sobald alle gemeldet sind, das mal nochmal machen. Und ich habe auch gestern angefangen, die Futsal-Landkarte wieder zu aktualisieren auf die aktuelle Saison. Und dort packe ich jetzt auch alle Social-Media-Kanäle rein. Mhm. Also wer von den Zuhörern das nicht kennt, Futsal-Landkarte, Mr. Futsal. Und dort findet ihr dann auch das Gründungsdatum, wie lange in den Ligen, welche Titel schon gewonnen und eben die Social-Media-Kanäle. So. Mhm. Kleines Off-Topic, kleine Werbung.
Off-Topic. Ja, ist ja auch passend.
Und ja, dann habe ich natürlich so ein bisschen reingeschaut wieder in die Sachen. Es ist, also wer präsent ist, ich folge tatsächlich eher Facebook-Kanälen aus dem Grund, dass ich, ja, aber ich, also ich folge eigentlich nur noch Informationen, keine Freunde, also es tauchen auch gar keine Freunde-Nachrichten mehr auf. Es ist wirklich ein reines Informationsportal, auch wie Instagram. Aber ich finde, ich bin ein Informationslesemensch. Ich möchte zuerst die Informationen lesen und dann das Bild dazu sehen. Und Instagram nervt mich unfassbar. Ich sehe dann das Bild und muss immer die Information extra aufklicken.
Ja.
Oder? Geht's dir auch so?
Ja, ich bin ja auch so ein Infotyp. Ich habe ja auch bei Facebook jetzt kaum noch irgendwie mit realen Menschen irgendwie zu tun, sondern nur mit irgendwelchen Seiten. Ja, wir haben noch echte Freunde dann wahrscheinlich. Nein, aber was ich meine ist, sehe ich bei Instagram ähnlich, dass da halt immer direkt eher so ein Frame aufgeht mit Bild und alles Mögliche, ne? Und halt viel Ablenkungspotenzial drin ist, aber die inhaltliche Message dann auch mit dem Text sehr, sehr rar bleibt, ne? Und da hat Instagram sicherlich eine Schwäche, um sich vielleicht auch inhaltlich wirklich gut zu präsentieren. Wobei einige können das auch ganz gut, ne? Können ja auch gut mit Videos und sonst was, was platzieren. Holzpfosten, Schwerte beispielsweise machen ja auch einen richtig guten Content. Aber da würde ich auch Facebook, also wenn man so das vergleicht, das Facebook vor 5 Jahren mit heute Instagram, ist Facebook schon spannender gewesen, einfach, wenn man wirklich mal Inhalte lesen möchte und so, ne?
Vielleicht muss man auch differenzieren. Am Handy sind beide ungefähr vielleicht gleich. Am
Ja.
PC ist es wirklich Facebook überlegen, finde ich.
Aber das ist
Von der
ja auch.
Konsumqualität und auch Geschwindigkeit, weil ich einfach
Ja.
an dieser Timeline viel schneller, viel mehr Informationen sehe als diese
Ja.
Bilder und die ich dann auch noch anklicken muss.
Ja, aber dann
Also,
gehe ich mal davon aus, dass du auch eher mit dem PC das Ganze konsumierst, oder?
ja, je nachdem. Ne? Ist
Ne?
immer abwechselnd.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin ja eher mit dem Handy auch eher bei Instagram unterwegs und wobei ich da auch keinen eigenen Account habe, also keinen irgendwie, der großartig verknüpft ist. Und dann bei Facebook auch eher mit dem Desktop, muss man auch sagen. Ne, weil Facebook mit Handy macht irgendwie auch keinen Spaß, finde ich. Also,
Ja,
finde
kannst
ich.
halt auch gut durchscrollen, aber dann, ja,
Ja.
geht auch. Ja, und deshalb, also die Erfahrung oder deshalb ist es wichtig für meine Einschätzung, welche Kanäle ganz cool sind, die konsumiere ich eben über Facebook vorwiegend und dort fallen mir einfach aufgrund der Regelmäßigkeit, auch weil du es eben schon angesprochen hast, Holzpfosten, Schwerte natürlich auf.
Ja.
Ja, das ist ziemlich heterogener Content, was ganz spannend ist. Das sind wenig, ja, so einfache Ergebnisposts. Kennen Sie die?
Ja,
Also dann steht
ja,
einfach nur das
ja.
Ergebnis. Ja, okay. Das ist jetzt. Damit möchte ich eigentlich nicht zugespammt werden mit diesen Ergebnisposts. Die sehe ich sowieso bei Fußball.de. Also mich persönlich langweilt das dann.
Ja, aber guck
Andere
mal,
natürlich
Holzpfosten
nicht.
Schwerte hat natürlich auch ein anderes Publikum wahrscheinlich, ne? Sind auch mit, also wenn man so Social Media mäßig schaut, sind die auch mit die am meisten gefolgten, ne? Also die haben ja auch irgendwie zigtausend Follower, wenn man sich das mal anschaut. Und dann haben die halt vielleicht schon wirklich, die brauchen nicht mehr diese Basissachen. So,
Ja.
also, ne? Die sind halt schon wirklich, die können schon richtig reinlassen
Das
in den
stimmt,
Verein,
ja.
weil die halt auch das entsprechende Publikum haben. Und da sind die anderen Vereine, deswegen würde ich jetzt sagen, Ergebnisposts sind schon noch wichtig, ne? Einfach um auch einfach zu aktualisieren oder auch schlussendlich einfach die Information des Ergebnisses rüberzubringen. Und ja, deswegen, also ich würde auch immer das vom Publikum abhängig machen, was du da
Ja,
präsentierst.
gut, ja, stimmt.
Ja.
Ich ja, dann finde ich persönlich, mal gucken, wie du das findest, einfach diese Kader-Postings, Tag für Tag, Woche, neue, also diese, also nee, das nervt mich. Also wenn ich dann jeden Tag neuen Spieler sehe, was soll das? Dann dislike ich das. Das will ich nicht jeden
Also
Tag aufs
meinst du
Neue den einen
Neuzugänge?
Spieler sehen. Ja, wenn man
Neu
einmal den Kader postet,
ja.
ein großes Foto mit den Namen
Ja.
und dann vielleicht kann man ja auch bei Facebook zumindest auch die anderen Porträts dazu posten. Also das muss ich sagen, ist leid, das machen leider einige, was mich nervt. Und ich muss auch sagen, eigentlich stechen wenig Kanäle hervor durch anderen, durch wie Holzpfosten Schwerte mal durch anderen Content, Interviews oder mal ein paar Videos aus dem Training, so alternative Konzepte. Da stechen wirklich nicht so viele hervor, denn die meisten posten wirklich Ergebnisse. Neue Spieler, Kader im Spiel und ja, klassisch Mannschaft vor dem Tor, das Schild mit dem Ergebnis davor, ja, die Kralle,
Ja,
die Tatze,
ja.
den keine Ahnung noch gezeigt,
Ja.
was man halt so als Symbol hat und das ist wirklich 90% gefühlte, also sag mal gefühlte 95% ohne Evidenz zu haben, des Contents. Und da stechen leider wenige raus, muss ich sagen, wo ich jetzt konkret sage, ey, das ist mal was anderes. 1860, München hat einigen guten Content mal geliefert, auch mit ein paar Videos. Weiß ich noch, kann ich mich dran erinnern, die ein bisschen was anderes machen. bei Fortuna Düsseldorf versuchen wir ein bisschen Content aufzubauen. Habt
ihr denn hier den HP? Habt ihr den?
Genau, HP, Paar HP Effing macht auch noch ein bisschen Medien, so doch Interviews, den Podcast mitzuliefern, F95 Auszeit. Sind wir, glaube ich, auch jetzt einmalig in Deutschland, läuft aber jetzt auch nicht so regelmäßig.
Mal, ja, genau, wollte ich mal fragen, hast du da irgendwelche Zahlen? Habt ihr da irgendwie großartig Zuhörer oder ist das auch nur
geplänkt? Die läuft jetzt erstmal so ein bisschen an und soll auch eigentlich während der Saison laufen und mit Interviews der Gäste oder ausgefüllt, wenn ich das richtig verstanden habe. Da bin ich auch nicht so drin in der Planung. Andere Kanäle, die einem ausfallen, Social Media. Kleve, ich habe mit André Cornelsen, schöne Grüße von hier, vom HSRW Kleve, auch schon mal darüber gesprochen. Und zwar produzieren die Content Futsal-Videos, allgemeine taktische, also Taktikvideos, Trainingsvideos. Und deshalb hat HSRW Kleve die meisten YouTube-Follower.
Ah, okay.
Und da habe ich auch schon mit André gesprochen, dass ich die Taktik oder die Strategie dafür, wenn man so nennen will, die Social-Media-Strategie relativ clever finde.
Okay, warum findest du das clever mit YouTube? Weil ich kenne ja auch Vereine, die YouTube nutzen, Fortuna macht das ja auch, aber irgendwie liegt da kein Schwerpunkt drauf.
Ja, du kannst dann ja das auch in die anderen Kanäle einbinden.
Ja.
Und du generierst hier natürlich eine internationale Zuhörerschaft. Und hast dann ja schon wieder neuen Content. Nicht nur rund um Ergebnisse und neue Spieler, sondern wirklich allgemein Content, der auch der Futsalentwicklung hilft.
Ja.
Und das ist natürlich aus meiner Sicht immer wichtig, warum es auch Mr. Futsal gibt.
Das ist ein super Punkt, weil da wollte ich auch mal drauf hinaus, weil wir reden jetzt immer über Facebook und Instagram und genau das ist das Ding. Der YouTube-Kanal, das wäre auch so für mich ein Punkt. Das ist mir nämlich auch aufgefallen in der Recherche, dass es nicht mal eine Handvoll gibt an Futsalclubs, die einen YouTube-Kanal haben. Mhm. Aber du kannst halt diese Videos, kannst du einerseits auf deiner Homepage, kannst bei Facebook, bei Instagram wiederum nicht, ne, verlinken, richtig. Aber die Verlinkung der ganzen Geschichte, gleichzeitig aber auch das Spreading über YouTube, ist halt, da gibt einfach einer Futsal Deutschland ein und zack, der findet dein Video vielleicht. Also für die, auf mittel- und langfristige Sicht hat YouTube sicherlich erstmal auch nicht diese, ich will jetzt sagen, bei Social Media und Instagram ist das ja so eine hohe Frequenz auch einfach. Ne? Also da bist du ja nach 3 Tagen weiß ja nicht mehr, was der Verein noch gepostet hat. Aber bei YouTube bist du halt irgendwie auf mittel- und langfristiger Sicht, wenn du vielleicht, ich sag mal, alle so regelmäßig postest, hast du da wirklich Content am Ende des Tages. Ich kenn das ja noch. Wenn du unseren Verein da suchst, aus seiner Stadt, da haben wir irgendwelche Spiel-Highlights noch, irgendwie, die auch relativ suboptimal vielleicht zusammengeschnitten wurden oder sowas. Aber das findest du halt immer noch und es ist, wenn du auf YouTube gehst, weil dort diese hohe Schlagzahl nicht ist, ne? Also es gibt aber auch sicherlich Vereine, die da häufiger sind, aber ich finde, YouTube ist ein bisschen unterschätzt, dabei ist es wirklich ein heftiges Medium. Ne?
Bin ich bei dir, ganz bei dir, weil auch die Social-Media-Analyse kam, dann habe ich das, glaube ich, auch rausgestellt, dass es wirklich wenig Kanäle gibt und ein Grund wird mit Sicherheit die höheren Transaktionskosten sein, wird der Ökonom sein. Also die Kosten, die damit verbunden sind, den Content zu generieren im Futsal.
Ja.
Erstmal so, was kannst du an Bild-Content im Futsal wirklich generieren? Ja, außer dem Spiel, dann hast du die Highlights aus dem Spiel, was wiederum Schnittaufwand betreibt. Ich habe das gemacht für meinen alten Club und auch bei Fortuna einige Zeit gemacht, aber jetzt habe ich auch nicht mehr so viel Zeit. Das ist schon sehr zeitkonsumierend, diesen Content zu produzieren. Also bräuchte man Content, den man einfacher produzieren kann. Kleve macht das ganz gut. Handyvideo, eine Übung im Training, die man sowieso aufnimmt. Und schon kann man Content produzieren. Und das Interessante ist ja bei, da bin ich ganz bei dir, bei YouTube bleibt der Content online und wird regelmäßig gefunden.
Ja.
Facebook und Instagram-Content ist ungefähr nach 3 Tagen nicht mehr auffindbar oder wird einfach nicht mehr angeklickt. Ja. Das heißt, dieser Content verschwindet einfach nach 3 Tagen und danach konsumiert ihn niemand mehr. Das ist auch das Schöne mit Podcasts. Ist ja auch, wie gesagt, ich kenne nur den F95 Auszeit-Podcast. Kein anderer Verein macht das aktuell. Das wäre auch eine schöne Sache. Und ja, da bin ich bei dir. Es könnte dieser Aufwand sein. Instagram, Foto, Handy. So, das geht halt schnell. Und dann, vielleicht sollte man dann auch im Futsal beginnen, anstatt 20 Facebook-Posts oder Instagram-Posts, nur einen qualitativen Post der Woche zu machen. Mit einem Video, sodass der langfristig auch konsumiert wird.
Ja, also es muss dann aber auch Content sein. Wie du sagst, so ein kleines Foto mal eben kurz. Das ist ja einfach teilweise nur oberflächlicher Schnickschnack. Ne? Da ist, wird einmal ein Sponsor präsentiert oder sonst was eben kurz. Ne? Es hat ja auch keinen Wert. Das ist dann tatsächlich nur so ein Konsumaspekt, so ein Konsumpost. Ne? Und damit verbunden, wirklich, ich habe mich die ganze Woche, weil ich war jetzt gerade bei uns in Sennestadt auch wieder die Medienarbeit so intensiviert wird. Wir haben da 2, 3 Leute, die sich darum kümmern. Haben ja auch gerade Trikotverkauf und so weiter, was eigentlich auch ganz gut anläuft.
Verkauft ihr Trikots, echt?
Ja, natürlich, schau dir das mal an, geh mal auf unseren Dings. Wir haben ja sogar eine.
Macht ihr No Racism Trikots?
Ja, genau, No Racism Trikots.
Die sind
genau,
mega, also, kaufe ich mir auch.
Ja, also
ich. Hat jetzt keiner von Fortuna gehört.
Ich sende dir gerne eins zu. Nein, wir haben schon sogar da ein paar Anfragen. Und das deswegen habe ich einfach mal geschaut, weil ich will das auch gerne so ein bisschen einschätzen lernen. Was machen die anderen in dem Kontext? Also Trikotverkauf ist beispielsweise bei keinem anderen Verein großartig, außer bei Schwerte, wirklich zumindest die ich jetzt gesehen habe, wirklich relevant im medialen Kontext. Also sowas, ne? Also gut. Du hast halt, wie gesagt, einerseits Zuschauer, die vielleicht sehr wenig sind. Andererseits hast du, du sagst auch gerade schon in der Content-Produktion, ich sag mal Ehrenamtler, die dann auch vielleicht auch wenig Kompetenz teilweise mitbringen, aber dann ein Foto noch irgendwie schießen können bei Instagram und so weiter und sich da auch erst reinfuchsen. Also du hast jetzt auch nicht so die Profis, ne, in dem
ja,
Feld.
Ja, klar.
So, und deswegen, aber ich finde es total interessant, das mit dir mal hier so zu reflektieren, weil einerseits Mr. Futsal ja schon gefühlt nie, also ein Jahrzehnt jetzt dabei ist und diesen Content mitgestaltet im deutschen Futsal, bis über deutschen Grenzen hinaus sozusagen. Ne, sind jetzt ja auch bei Futsal Focus gelandet. Aber
da muss ich gleich noch was erzählen.
Ja, musst du gleich noch was dazu erzählen. aber ich meine, das ist ja interessant, wenn man da 10 Jahre dabei ist und ich bin jetzt ja auch ein paar Jährchen schon dabei. Wie wir das einschätzen insgesamt. Und ich finde, wie gesagt, den Hinweis auf YouTube, das war tatsächlich auch so ein Merkmal und das werde ich auch bei uns im Verein jetzt nochmal versuchen zu etablieren, die Idee, dass wir über YouTube eine Art mittel- bis langfristig wirksamen Content produzieren, der Qualität, da machst du dir auch mehr Gedanken bei YouTube gefühlt, weil du weißt, das wird ja immer gesucht. Du kannst auch bei Facebook und bei Instagram deine Posts gar nicht suchen. Ich kann jetzt nicht bei Fortuna auf Instagram gehen und dann da irgendeinen Post von euch suchen oder ein Video, ein Highlight-Video, das ist halt einmal da und in der nächsten Woche ist es nicht mehr da. Also es ist nicht mehr findbar. Du musst dich durch 100 andere Timelines scrollen, gefühlt, damit du da hinkommst. Und das ist halt dieses dieses schnelle Information und dadurch aber auch, du kannst ja gar nicht so viel verarbeiten und dadurch ist die Information ist inhaltlich nicht wirklich, ich sag mal, tiefgehend und so ein YouTube-Video, deswegen kommen wir auch sofort auf Holzpfosten, Schwerte, weil die sind schon auf so einem Status, dass sie halt wirklich so ein bisschen einerseits, ich finde, es ist slow down ein bisschen, es ist so ein bisschen entschleunigt, was die präsentieren, gleichzeitig nicht aber regelmäßig. Aber ich finde, die machen halt nichts heftig Aufwendiges, sondern einfach regelmäßig.
Ja.
Ihr Video, ihr Interview, setzen da einfach so ein bisschen mal so einen Schriftzug drunter, das ist ja überhaupt kein Aufwand, wirklich. Das machst du mit.
Aber früher hatte Schwerten auch schon geile Videos zu den deutschen Meisterschaften, so schöne Highlight-Videos, die heute eben online stehen bei YouTube und die ich mir auch mal wieder ab und zu anschaue und konsumiere. Ja, da sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit des Social Media Contents.
Genau, das ist das Wort.
Bei Facebook ja echt wirklich nicht so. Ich habe gerade nochmal auf die Liste geguckt, nennt sich Social Media Ranking deutscher Futsalclubs aus dem letzten Jahr. Twitter noch weniger als YouTube, aber Twitter ist auch generell im Sport. Ich untersuche ja weltweit 1000, aktuell glaube ich 2500 Fußballclubs und Social Media Kanäle. Twitter ist wirklich abfallend. Instagram und YouTube, muss man sagen, international ungefähr ausbalanciert. Jeder hat eigentlich die Kanäle und interessanterweise in manchen Kulturen, ich meine Iran und auch Nordafrika, gibt es nur Instagram. Man fliegt kein Facebook, weiß auch nicht, auch, warum ja, aber, genau.
Aber in den Regionen ist ja auch eher die Handykultur vorhanden. Da machst du alles über das Handy, da überweist du auch Geld per Handy und so weiter.
Ne? Ja, also, stimmt. Ja, könnte sein. Sowas. Ja, dann ist das viel verbreiteter. Dann haben wir YouTube, hatten wir nur 15 Kanäle von insgesamt 600, wie viele Clubs haben wir denn, von 100, wie viele Clubs haben wir denn hier, 100, weiß ich nicht mehr, 170 Clubs haben wir ungefähr. Mhm. Ja, also nur 15 haben dort YouTube und eigentlich auch aktive Kanäle, wirklich dann Kleve, 1860 München hat viel, eigentlich auch durch einigen guten Content dann in der Vergangenheit, plus die Fans von 1860, Schwerte, damals auch nur 131 Follower eigentlich. Und bei Facebook, St. Pauli war ganz weit vorne, HSV Panthers. Und HSV Panthers finde ich, nutzt überhaupt kein Potenzial. Also wenn wir darüber sprechen, nicht nur wer hat den Top-Kanal, sondern wer nutzt das Hohenstein übrigens auch noch ganz okay. Also ich finde, die Social Media, da gibt es halt die Spiele, da gibt es immer wieder da
ich Content. Ich habe das Gefühl, mit Social Media, ich glaube, der Heiko Fröhlich macht da alles. Also der macht da von den Posts bis den Kommentator bei den Spielen, ich glaube, alles. Also von daher, also es wirkt alles so ein bisschen so.
Ist wirklich erfrischend, der Kommentator, ne? Von daher, aber man macht es eben, das ist gut. Aber von den HSV Panthers kommt außer das Krallenvideo, die Krallenfotos. Ja. Mit dem 20. Sieg können sie nicht dafür, aber ist dann eben so, ja, dass man gewinnt jede Woche, ist zwar gut, aber für Attraktivität und Interesse an diesem Kanal eigentlich so ein bisschen low performing.
Ja, so ein bisschen fehlt die Kreativität, finde ich auch. Also wirklich, wie du schon sagst, mal was Andersartiges, wenn du schon so viele Follower hast, beziehungsweise auch so erfolgreich bist und so auch international schon mal Name warst, ne? Also HSV Panthers war ja auch schon mal wirklich international ganz weit. Da ist dann einfach, also da denke ich mir, dass ein anderer Verein deutlich mehr rausgeholt hätte. Ja, aber das ist auch wieder, ist wahrscheinlich da auch viel Ehrenamt hinter. Ich finde, deren Medienpräsenz ist durch den Beitritt zu dem HSV ein bisschen besser geworden sogar. Ich finde, die Qualität ist besser.
Ja, das stimmt, ein bisschen besser.
Ein bisschen besser geworden, aber insgesamt jetzt merkt man auch, dass da wahrscheinlich nicht irgendwie 5 Leute im Medienkontext arbeiten.
Ja, du brauchst halt Manpower, das ist das.
Genau.
Wenn du einen hast, der sich dahinter klemmt, ist das natürlich viel wert. Ich finde, vom Stil her und von den Aufmachungen der Flyer und so, Futsal Panthers Köln, haben eigentlich immer ein ganz nettes Design. Finde ich jetzt nicht so schlecht.
Hier ist gar kein Wort über uns aus Sennestadt.
Sennestadt, ich finde Design, ihr macht viel, auch aufwendige Sachen, muss man sagen. Also zählt auch für mich zu den Top-Kanälen, ohne die jetzt, das wolltest du hören, ne? Nee. Finde ich ganz gut. Aber ihr macht eben auch diese Spielervorstellungen endlos. Ja, also da kriegst du Rüffel dafür, also das ist langweilig.
Für dich langweilig.
Ja, aber für mich ist das langweilig. Ja, ich kann nur für mich sprechen, richtig. Ich weiß nicht, wie das für andere aussieht. Gütersloh war natürlich jetzt ganz aktiv. Die haben jetzt, wer nicht aus dem Westen kommt, Gütersloh hat sich dann eine ziemlich gute Mannschaft zusammengebaut, die aktuell noch in der ersten Westfalenliga spielt, also unter der Regionalliga.
Viele ehemalige MCH-Spieler jetzt auch dort.
Ja.
Die werden wahrscheinlich die Liga da auseinandernehmen.
Und wer jetzt auch ein bisschen kommt, natürlich in Social Media waren jetzt nur Spielervorstellungen, sind die Stuttgarter Futsal Club.
Oh ja.
Da schöne Grüße an Miro Augustinovic.
Hattet ihr nicht gestern ein Testspiel gegen die?
Ja, genau, super. Wir hatten auch kurzfristig eine Halle und ich hatte dann mit Miro von den Stuttgarter Futsal Club gesprochen, ganz netter Typ, ganz offen für Futsal, bringt da viel Power mit, muss man sagen, da wird richtig was entstehen, einige Nationalspieler sind dabei, mazedonischer Nationalspieler, kroatischer Nationalspieler.
Ja,
20 Minuten. Halbzeit, ja, können wir mal kurz Halbzeit, dann können wir das auch beenden. aber und komm. Ach, sind wieder 20
Minuten. Vor wenig rum.
Also netto, wir müssen mal Futsal 20 netto ist zu wenig, nee. Und ja, wir hatten dann mit Fortuna 2 nur, weil unsere erste eben Regeneration hatte. Und dann, die wären echt gekommen mit den Jungs gegen unsere zweite, aber dann waren wir das dann doch noch einige Absagen bei uns und dann, das wäre dann, glaube ich, echt zu hoch. Also der sportliche Wert wäre für die Jungs aus Stuttgart gegen null gewesen. Und aber die werden gekommen, gerade also rechtlich im Hoch an. Ja. Die wollen viel und
die haben sich jetzt halb Weil im Dorf zusammengekauft, oder?
Richtig, Bosinovic ist ja dort der Torwart, Name entfallen.
Ja. Guter.
Ist auch dort guter Torwart rüber, plus eben den anderen kroatischen Nationalspieler und mazedonischen Nationalspieler. Der Trainer hat die bosnische Nationalmannschaft trainiert.
Ja.
Und die kaufen sich dort ordentlich was zusammen. Das heißt, im Süden, muss man jetzt sagen, überleg mal, Platz 1 und 2 wird dann hart umkämpft von Regensburg, von Futsal Stuttgart, die auch bei Beton Boys drin hängen.
Genau, Beton Boys, muss man auch mal schauen, was da hochkommt. Ja, also es könnte auch krass werden.
Also das wird wahrscheinlich die kompetitivste Liga.
Ja, also ich glaube, da werden sich 4, 5 Mannschaften wirklich um die 2 Plätze fighten. Also wenn man das so perspektivisch sieht, was da sich gerade entwickelt. Ne? Schon interessant.
Das ist krass. Im Gegensatz zum Nordosten, der ja ausblutet, sind nur noch acht Teams am Start. Ich meine, um den SC Magdeburg sind die Teams wahrscheinlich nicht so traurig.
Machen wir gerade Halbzeitpause oder sind wir schon
Halbzeitpause?
Okay.
Halbzeitpause. 15 Minuten, weißt doch. Ne? Und die, was haben wir noch im Nordosten? Ja, dann bleibt ja aktuell dann wirklich nur Hohenstein. Liria wird Überraschung werden, muss man eben schauen. 1894 und Hohenstein, aber doch ganz gut vorne. Beach United soll auch ganz gut sein, habe ich gehört. Oder verstärkt ja,
man
haben.
Hört, man hört immer so viel, ne?
Also ja, wirklich, man hört.
Wenn man da mal Favoriten. Ja, genau, Favoriten, also auch im Westen und im Norden. Es gibt immer neue Gesichter, ne? Da hört man immer so viele neue Favoriten kommen.
Ja, nur im Norden habe ich nichts gehört, wer jetzt dort angreift, die Panthers.
Also Wuppertal hat in Braunschweig, glaube ich, verloren. War gut, Testspiele, das ist auch wichtig. Kann man ja jetzt auch nicht ergebnistechnisch wirklich ernst nehmen vielleicht. Aber Braunschweig fand ich schon immer sehr ambitioniert. Ich kenne die ja auch noch von der Niedersachsen-Auswahl. Haben auch super tolle Jungs dort, auch wirklich kompetente Jungs. Hier, Grüße an Arne Ruf, Olscher Erik, Niklas Nueske und so weiter und so fort. Denen fehlt halt vielleicht auch immer das Spielerpotenzial. Ich weiß nicht, was die da jetzt diese Saison gestalten. Also ich glaube, wenn die da wirklich mal auch das Quäntchen Glück haben, dass sie da Richtung Platz 3 und 2 auch mal schielen dürfen. Weil ich sehe da jetzt auch keine anderen Truppen außer Fortis und St. Pauli übrigens, die da sicherlich auch nochmal jetzt rein werden. Ja, aber die Hamburg Panthers sind da, glaube ich, unantastbar. So, also die sind da wahrscheinlich 5 Spieltage vor Schluss. Kann die Liga auch abbrechen.
Zu weit weg, ja. Übrigens, genau, weil wir beim neuen Redesign sind, FC Fortis ist jetzt Wacker Hamburg. Wacker Eagles, genau. Wacker Eagles.
Wacker Burghausen meinst du.
Ja. Und ganz cool, wegen die sind dem Wacker Hamburg ansässig mit CK, haben aber eben dieses Wacker mit KK daraus gemacht. Finde ich super nett. Nette Idee, Logo schön, Name Eagles, auch mal ja, frisch
das
neu.
Das ist doch mal kreativ. Das ist auch was, da merkst du so, da ist irgendwie so eine kreative Autonomie drin. Und Die wollen was Eigenständiges, weißt du, dass das bockt halt irgendwie auch. Und trotzdem sieht man klar, dass sie sich irgendwie doch in eine Kooperation bewegen. So, also von daher ist das eigentlich eine, finde ich, auch ob man das Logo mag oder nicht, man kann sich die Seite mal anschauen oder wie sie das jetzt gemacht haben. Aber ich finde, es ist eine gelungene Geschichte. Jetzt zum Einstieg, ne, von der Idee her. Finde ich gut.
Dem entgegen habe ich dem Jungs von Stuttgarter Futsal Club, dem Trainer habe ich das, glaube ich, gesagt, ich finde super, was ihr aufbaut, aber euer Namen Futsal Stuttgarter Futsal Club 2020 e.V.
Also ja, hat dann aber auch vielleicht gewisses Potenzial, bestimmte Zielgruppen anzusprechen. Ne? Vielleicht irgendwelche Leute, die traditionell gerne irgendwie was mögen. Ja,
da gibt es. Also besser als Kroatien aufzunehmen, den Namen.
Ja.
Weil erstens, du schränkst dich einfach viel zu sehr ein.
Ja.
Und das ist.
Ich glaube, die Niedrigschwelligkeit liegt in dem Namen sehr. Also ist gut, ist vorhanden. Also die Niedrigschwelligkeit ist da. Und da sind dann so Exoten dann manchmal schon ein bisschen so, okay, kenne ich nicht. Na, da musst du schon irgendwie affin sein für amerikanischen Sport oder irgendwelche anderen Sportarten. Mhm. Aber wenn du aus dem Fußball kommst, glaube ich, bist du mit Futsalclub Stuttgart nicht schlecht aufgehoben.
Ja, das stimmt. Ja.
Ne? Hat alles seine Vor- und Nachteile.
Es ist ja immer die Schwelle zwischen einem schönen Namen, attraktiven Namen und einer Hobbytruppe.
Ja.
Die dann ganz schnell abgleiten in diese Richtung. Ja. Was ja bei Holzpfosten auch am Anfang das Problem war, dass man Holzpfosten deshalb, weiß ich noch, in der Anfangszeit eher belustigt über den Namen war und eher so eine Hobbytruppe damit in Verbindung gebracht hat. Hat sich natürlich jetzt komplett gewandelt, aber sowas dauert dann eben.
Ja, also das etabliert sich mit der Zeit und Holzpfosten-Schwerte ist ja nicht zuletzt durch die deutsche Meisterschaft dann auch immer wieder in den Mittelpunkt gerückt. Hat sich im Futsal auf jeden Fall etabliert, der Name. Und keiner belächelt diesen Namen, glaube ich, mittlerweile mehr. Ja.
Also die müssen wir umbenennen. Wenn jetzt Futsal immer noch stärker wird, dann müsste es ja langsam mal der Alufosten-Schwerte werden.
Okay. Also ich habe das jetzt als Seitenhieb verstanden. Aber
nee, alles gut. War.
Nein,
alles so, gut. Jetzt mache ich meine 20 Minuten. So,
jetzt machst du
20. Jetzt ist die Halbzeit vorbei.
Ja, ich wollte erstmal, als du gesagt hast, ich starte heute, wollte ich echt ganz locker mit den Social Media mal anfangen.
Ja, war doch gut.
Ja, fand ich interessant.
Aber jetzt ist auch gut.
Ja, jetzt auch gut. Jetzt kommt, du hast ja gesagt, zweite Halbzeit, da wird spannend.
Ja, immer so. Und go. Ja, ich möchte mit dir reden über die, ein bisschen Taktik, Technik. Jetzt haben wir so ein bisschen Vermarktung gehabt. Und zwar die neuen Optionen durch die neuen Regeln und welche du siehst und ob ihr schon mal was probiert habt bei euch. Beginnen wir mal mit der Ankick. Regel. Ja. Also für alle, die jetzt noch nicht so in den,
einmal für alle Leute.
In den Regeln sind. Die Schiedsrichter meinten noch vor ein paar Wochen beim Testspiel, ich glaube in Köln war das oder wo wir da waren, ja, wir spielen noch nach alten Regeln, der Verband hat uns noch nicht über die neuen Regeln informiert. Also liebe Schiedsrichter, man kann sich bitte mal ein paar Regeln durchlesen und die einfach umsetzen. Ja. Aber gut, sei es drum. Und zwar die Einkick-Regel war sonst ja immer diesen leidigen, unnötigen Einkick nach vorne. Also zwei Spieler müssen eigentlich am Einkick stehen.
Ja.
Um diesen Einkick auszuführen, jetzt ist es möglich, dass nur noch einer am Einkick steht und ich natürlich dann dementsprechend auch die Spieler anders positionieren kann, um vielleicht eben eine Auftaktrotation oder Variante
zu spielen. Du nimmst das ja schon vorweg. Also einfach, man darf den Ball jetzt auch nach hinten spielen, anstatt nach vorne.
Genau, man darf ihn auch nur nach, also man darf auch nicht mehr nach vorne, ne?
Oder? Ja, genau. Also das, aber egal, auf jeden Fall ergibt das ja eine ganz andere Formation beim Anstoß.
Habt ihr da was gemacht?
Ich kann dir sagen, dass unser Trainerteam da auf jeden Fall gebrieft ist und informiert ist. Es gibt ja noch andere Regeln, die du gleich sicherlich ansprechen wirst. Und dass da sicherlich Ideen spreaden. Also wirklich, also man hat jetzt auf einmal Ideen. Wir waren sogar schon fast traurig, dass es bei der deutschen Meisterschaft noch nicht ging in der Hinsicht. Mhm. Weil natürlich durch die zwei Männer am Ball auf einmal, du musst ja erstmal dann wiederum ein entsprechendes Laufverhalten an den Tag legen, damit du überhaupt in eine gewisse Position kommst. Auch Breite und Tiefe ist natürlich jetzt ganz anders zu betrachten. Ne? Du kannst halt viel schneller Breite und Tiefe besetzen. Und dadurch hast du natürlich, ich freue mich auf die Regel, weil ich denke, Anstoßvarianten werden dadurch auch besser möglich, wenn sie denn überhaupt jetzt, also sicherlich wird es Mannschaften geben, die auch anstoßmäßig jetzt anders denken oder auch erstmal jetzt über die Formation Ideen entwickeln können. Also es ist allein der Aspekt, dass du eine Formation starten kannst. Du kannst eigentlich theoretisch schon im 3-1 oder 1-2-1 stehen und loslegen, weil der Pivoni den Ball einfach zurückspielt oder den Ahle anspielt. Hast halt viele Möglichkeiten dadurch und hast nicht mehr dieses, du musst dich gar nicht erst wieder, du bist schon strukturiert, du musst dich nicht erst strukturieren, weil zwei Mann am Ball ist halt dämlich beim Futsal, das weißt du ja auch. Ne? Mhm. Und das hast du halt beim Anstoß am Anfang gehabt. Ich finde die Regel super. Also ich finde, es hat auch vom Fußball einfach übernommen. Ne? Aber ich finde, das hat auf jeden Fall einen sinnhaften Charakter für unseren Sport auch. Ne, da haben sie mal was Cleveres gemacht.
Ah, total. Also es war wirklich immer leidig, auch gerade im unteren Bereich, wenn neue Spieler kommen, denen das dann nochmal zu erklären, mit dem Ball nach vorne zu spielen.
Ja, wie oft hat man das abgepfiffen bekommen? Ja,
also das macht echt und war wirklich kein sportlicher Wert. Es war eigentlich eher das Gegenteil, eben, dass man es sogar taktisch einschränkt. Und das hat auch bei uns ja manchmal dazu geführt, im Niederrhein hat sich, warum auch immer, seit Jahren dann etabliert in den unteren Ligen. Ich versuche auch bei meinen Jungs.
Der Freundschaftsanstoß.
Der Freundschaftsanstoß nach vorne. Und tatsächlich hat das sogar im Ligabetrieb über Jahre hinweg praktiziert, einige Teams. Aber
den hatten wir ja sogar beim Landesauswahlturnier mal eine Zeit lang. Ne?
Ja, also, genau, stimmt.
Dann hieß es ja von den Schiedsrichtern bitte nicht machen, glaube ich. Kannst du dich noch erinnern? Also ich glaube, das war vor 2 Jahren, da war das so, dass der Freundschaftsankick er wurde nicht untersagt, aber ich glaube, es war sogar Marcel persönlich in der Sitzung, der sagte, unterlass das mal bitte.
Ja, das ist furchtbar. Also auch im Freundschaftsspiel gehört das da nicht rein.
Ja, es hat, ne, wenn es Wettkampf ist, ich finde, das hat schon auch irgendwie einen schönen sportlichen Charakter, so einen Anstoß zu machen. Sportlichen Charakter, weil wir auch da von Fairness, von Moral und Ethik auch irgendwie da irgendwie in Verbindung sprechen. Aber es ist halt total unnötig jetzt. Also jetzt durch die Regel hat sich das Ding auch natürlich dadurch aufgelöst. Mhm. Ne? Weil es einfach auch eklig war, diesen Anstoß so auszuführen.
Du darfst auch gar nicht mehr nach vorne spielen.
Genau.
Du musst ja nach hinten spielen. Von daher hat es sich. Vielen Dank, FIFA. Ja, also, wir haben den Freundschaftsankick aufgelöst. dann die zweite Regeländerung. Da bin ich gespannt. Und zwar der beim Torabstoß, also Torwart hat den Ball aus dem Aus in der Hand. Alte Regel, der eigene Spieler und auch der gegnerische Spieler darf nicht im 6-Meter-Raum platziert sein. Mhm. Neue Regel, die eigenen Spieler dürfen doch im 6-Meter sich aufhalten, während der Torwart den Ball abgibt per Hand. Ja. Wie stehst du dazu?
Es ist ja auch wie beim Fußball mit dem 16er. Ne? Finde ich auch eine sehr interessante Regel. Aber jetzt sage ich mal, es hat für eine gut verteidigende Mannschaft, die jetzt da zum Beispiel auf Pressing geht oder sowas, keinen Unterschied. Weil du, also es gibt ja unterschiedliche Ansätze, wie du da wirklich den Gegner zustellen willst beim Abwurf, aber sicherlich vielerlei Ansätze auch, die jetzt nicht darauf gehen, dass du alles zustellst erstmal, sondern dass du ein kontrolliertes Pressing aufziehen kannst, weil du willst ja auch eigentlich vermeiden, also ich denke, viele Mannschaften, die sich taktisch damit auseinandersetzen, wollen ja auch vermeiden, dass ein langer Ball geworfen wird zum Pivot oder sowas. Deswegen ist dieses Zustellen vorne, also die Regel wird sicherlich nicht viel ändern, außer eine Mannschaft versucht es zuzustellen, dann stehen sie halt am Sechser. Dann kannst du immer noch kurz spielen, kannst dich also immer noch spielerisch lösen, wenn du entsprechend druckresistente Spieler hast und auch entsprechende individualtaktische wie gruppentaktische Mittel. Ich muss aber auch sagen, ich denke, das betrifft in Deutschland eine Handvoll Vereine, die das können, sich da so raus lösen können, wenn eine gute verteidigende Mannschaft da ist. Sowas wie Hohenstein, ne? Vielleicht auch wie aus Sennestadt, ich weiß es nicht. Aber ich sehe das auch im, ich sehe das auch im Training aktuell, dass da das Trainerteam schon mal stepweise agiert, dass wir halt auch unseren Aufbau mal auf 3 Meter Höhe platzieren und starten, der Gegner aber bei 6 Meter anlaufen muss. Aber es ist halt immer die Frage, wie clever ist der Gegner? Also wenn er dich wirklich am Sechser zustellt jetzt.
Und wie viele machen das überhaupt am Sechser zustellen?
Genau, das machen die wenigsten. Ist aber vielleicht eine interessante Regel, wenn du in den letzten Spielminuten vorne liegst und jemand dich pressen will und sowas, er will zum Beispiel lange Bälle erzwingen und so weiter, damit du halt vielleicht schneller in unkontrollierte Situationen kommst. Dann einen Spielaufbau zu gestalten in den letzten Minuten. Also für das Ballbesitzspiel ist das super, super Regelung, finde ich, dass du, wenn du eine pressingresistente Mannschaft hast und auch diese individualtaktischen Mittel wie das Ballattackieren, wie Finden und so weiter, wenn du das hast, hast du eigentlich mit der Regel schon jetzt viel gewonnen. Also du kannst viel daraus Nutzen rausziehen und ich denke, wir werden auch im Laufe der nächsten 2-3 Jahre da entsprechende taktische oder auch neue interessante taktische Aspekte sehen.
Bin ich auch gespannt, ja.
Aus Sicht der Verteidigung sehe ich da keinen Unterschied. Ja, sehe ich nicht.
Also die Mannschaft, die eben in der Verteidigungsposition ist und auf den Ball wartet, so, ne?
Ja, genau. Guck,
ich sehe einen Unterschied, der nur in den unteren Ligen relevant wird.
Ja,
und diese Taktik habe ich selber in den unteren Ligen gespielt, wenn die Torhüter gar nicht werfen können. Und das kommt ja in den unteren Ligen wirklich vor, dann ist es immer eine probate Technik gewesen, wirklich den Gegner am Sechser alle zuzustellen, also Fullcourt zustellen und dann konnten die Torhüter halt entweder den Schlagball-Weitwurf machen, der total unpräzise war, oder direkt zu uns werfen. Und das geht nicht, weil jetzt kann er einfach dem besten Spieler, der den Ball pölen kann oder wegschlagen kann, den Ball ja vor dem Fuß legen, relativ sicher erstmal. Für eine Sekunde oder so. Und der kann den nach vorne schlagen. Das ist vielleicht der einzigste Punkt, der mir jetzt einfällt, was taktisch dann nicht mehr so einfach funktioniert dann.
Ja.
Aber ist halt oben irrelevant in den Regionalligen, weil die Torhüter einfach wenigstens so gut werfen können, dass so gut kann nur noch jeder werfen, glaube ich.
Ja, ich finde, für die verteidigende Mannschaft hat das weniger Auswirkungen als für die Mannschaft im Ballbesitz. Aber was mich auch interessiert, ist, wie die unterschiedlichen Systeme damit umgehen. 4-0, 3-1 und so weiter, wie man da im Spielaufbau steht. Mich würde interessieren, ob die in der Nationalmannschaft dieses Prinzip, also diese Regel jetzt mittlerweile einbinden, weil das 4-0-System hier nochmal einen anderen Charakter kriegen könnte, weil du es ja eh schon manchmal einsetzt, um den Gegner rauszuziehen. Und du könntest ihn ja noch tiefer rausziehen. Also
du startest der hintere Pivo, der hintere Fixo im Angriff startet also auf der Grundlinie.
Ja. Also das weiß ich nicht. Also ich würde mich echt wirklich, ich bin ja nicht der Extremverfechter des 4-0-Systems, weil wenn du ein Pivot hast, dann spielst du das relativ selten. Aber ich würde mich interessieren, ob die Nationalmannschaft, die jetzt ja gerade zusammen ist, ob die diese Regel mit ins Training einbindet. Also das würde mich interessieren, ob sie den Spielaufbau auch jetzt auch mal auf 2 Meter Höhe aufziehen, ob sie das hinkriegen, weil man sieht ja, und das hat man auch bei der Nationalmannschaft häufiger gesehen, dass die Gegner, ich erinnere mich an das Spiel gegen Japan beispielsweise in Düsseldorf, dass in diesem Spiel Japan immer offensiver gepresst hat gegen das 4-0 und immer stärker gepresst hat und man nicht mal mehr über das erste Viertel des Spielfeldes hinauskam. So, dann war der Ball schon im Aus. Jetzt hast du da eine andere Möglichkeit. Du kannst halt das Pressing zeitlich steuern als Mannschaft, die den Ball hat. Und da würde ich mich interessieren, ob die Nationalmannschaft, weil das ja für viele, auch jetzt hier Zuhörer, das bekannteste Beispiel für ein 4-0-System ist, wenn man sich jetzt nicht hier Köln anschaut oder sowas, die das auch unter Gerlach natürlich, ja, auch nationalmannschaftsaffin natürlich einstudiert hat. Aber dieses 4-0-System hat da, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Charakter bei diesem.
Auch interessant,
Auf der Spielaufbau.
Bitte meldet euch, ob ihr was anderes einstudiert.
Bitte melde dich. Ich frage unsere Jungs, wobei Memosch ja leider sich verletzt hat jetzt, hat Rückenprobleme. Und aber Fuad Agnima ist ja auch bei der Nati, den frage ich wohl nächste Woche mal, okay, ob sie diese Regel mit eingebaut haben. Weil wir bauen uns unter anderem jetzt auch Step mehr ins Training ein, um diese Szenarien einzubringen.
Mir fällt gerade was anderes ein, wo es auch eine Relevanz haben könnte. Und zwar, gut, das machen jetzt eh nicht viele in Deutschland, noch nicht, ist eine 1-1-2-Defense.
Ah ja.
Und die 1-1-2-Defense, die also auf den Ball wartet, wenn der Gegner Torabwurf hat, geht ja so, dass der Torwart den Fixo anwirft wahrscheinlich und du dann den direkt zustellen kannst oder anlaufen kannst, sodass du ihn auf eine Seite zwingst. Wenn dieser Fixo aber auf der Grundlinie steht, dann kannst du ihn, das wäre schon sehr offensiv, den jetzt zuzulaufen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es dann noch so effizient ist, wenn der Gegner nämlich genau diesen ersten Druck nicht hat für die ersten ein, zwei Sekunden.
Genau.
Und dann vielleicht sich viel leichter lösen kann als bisher. Ja, wird man also eher wahrscheinlich in der spanischen Liga beobachten können.
Daniel, wenn du den Ball 2 Meter vorm Tor spielen darfst, dann hast du halt 4 Meter mehr Platz nach vorne und der Gegner hat 4 Meter weniger Kompaktheit. Also das heißt, du findest die Räume und hinter den Verteidigungslinien. Und wenn der Gegner mit deinem Y-System, für die, die es vielleicht nicht kennen, die Verteidigungslinien dann verliert oder sie nicht wegen der zeitlichen Komponente, die da die 4 Meter ausmachen, die Tiefe nicht sichert, dann hast du da ganz schnell Räume. Deswegen sage ich ja, pressingresistente Mannschaften haben daraus sicherlich einen Vorteil, weil sie dann einfach 4 Meter mehr Platz haben oder von mir aus 1 Meter vor der. Ne? Also Hohenstein hat, oder die bis jetzt schon, also die jetzt wirklich jahrelang, oder sei es durch Hohenstein ja eher durch Einkauf von Spielern, aber Pressingresistenz haben. Das hast du ja bei deutschen Meisterschaften ja gut gesehen. Wir in Sennestadt mussten das ja jahrelang entwickeln über individualtaktische Mittel. Aber wenn du das hast, hast du jetzt durch die Regel sicherlich noch mehr einen Vorteil, Platz, weil du dann einfach den Druck auch gar nicht so verspürst, weil du 4 Meter mehr Platz hast. Also es könnte ein Vorteil werden, wenn eine Mannschaft denkt, sie kann jetzt normal pressen. Deswegen sage ich, eine ordentliche, defensiv verständliche Mannschaft wird da keinen Unterschied drin empfinden, weil sie wird dann auch erst dann pressen, wenn der Gegner über 6 Meter oder sonst was ist. Also sie wird damit clever umgehen.
Weißt du eigentlich, warum das im Fußball, also da bin ich ganz raus, warum man das im Fußball geändert hat?
Ich bin ja auch nicht so fußballaffin mehr, ne? Ja, aber vielleicht, ich weiß nicht, damit Guardiola seine 120 Pässe spielen kann am Anfang? Ich weiß es nicht. Also, oder auch,
kann sich jetzt mit dem Fußball einer einfach auf die Grundlinie stellen? Also wie geht das?
Es wird auch schöner, das Spiel, auch im Fußball, weil du einfach Kurzpassspiel oder auch einfach Spielaufbau ohne lange Bälle hast. Dieses Kick and Rush hast du halt weniger.
Ja.
Ist auch wunderbar. Also ich finde,
aber der Torwart legt jetzt den Ball in Fünfer und kann jetzt den Spieler ankicken, der auf der Grundlinie steht.
Theoretisch schon, also im 16er darfst du ihn anspielen. Machen sie doch auch, hast du auch Champions League jetzt gesehen.
So, habe ich nicht, aber.
Ich hab's mir angeschaut, also es gibt deutlich weniger Abstöße, die über die Mittellinie gehen, also Kick and Rush ist immer weniger und das macht das Spiel ja auch irgendwie attraktiver. Es macht das Ganze taktisch, wir sprechen ja auch gerade hier von Taktik mit Formation und so weiter, es macht das Ganze nochmal interessanter und jemand, der es analysiert, auch sicherlich komplexer, aber Komplexität erzeugt ja auch wieder Möglichkeiten. Und damit verbunden ergeben sich Opportunities, also wirklich gute Ideen, wenn du da hinterhergehst.
Ich passe halt die Anglizismen einfach weg.
Ja, ob du Opportunist, du siehst das dann. Nein, aber das ist ja eben das Ding. Aus der Komplexität ergeben sich wieder neue Möglichkeiten. Und für die Defensive, wenn sie sich wirklich darauf einlässt und da Fehler macht, dann wird es immer schwerer, die Verteidigungslinien zu halten.
Ja.
Das ist halt das Ding, weil du weniger Platz hast. Mehr Platz hast. Cool. Offensive, ne?
Also ich finde es spannend. Spannend, ja. Also ich warte auf die ersten Spiele, was passiert. Allein die Schiedsrichter, die dann verwirrt sind, aber
Scheiße. Wenn ich mir vorstelle, dass Schiris das noch nicht auf dem Schirm haben, ey.
Ja,
es
gibt ja immer gute Schiris und es gibt neue Schiris, die sind problematisch, aber es gibt dann auch immer die lernresistenten Schiedsrichter, bei denen ich auch nicht weiß, warum man Futsal pfeift. Also, warum macht man das, wenn man gar nicht so interessiert ist? Weil wenn ich für Futsal interessiert bin als Schiedsrichter, dann gibt es wirklich gute Schiedsrichter, die auch interessiert sind. Wir haben selber einen jetzt bei uns in der dritten, der aus dem Mittelrhein kommt und der bei uns mittrainiert. Also, es ist der erste wirklich spielende Futsal-Schiedsrichter, den ich sehe. So, okay. Die kennen ja auch die Regeln dann. Also, die müssen sich ja nicht umstellen, die bekommen es ja sowieso mit, ne?
Ja. Nee, also hier mal die Schiedsrichter, die sicherlich wird es sogar leichter für die, ne? Also die übertragen auch häufig einfach aus dem Fußball in Futsal. Jetzt haben wir zwei Regeln, die eher vom Fußball halt auch jetzt runtergestockt wurden, wenn man so möchte. Und von daher gehe ich eher davon aus, dass die das schneller reinkriegen diesmal und müssen sie jetzt auch nicht mehr drauf achten.
Ne? Ja, dann lass mal, ich habe nur noch 5 Minuten, du nimmst meine Zeit wieder weg, du konsumierst hier meine Zeit. Die letzte Regeländerung, die wirklich nur für den Futsal geplant war, weil es ja im Fußball gar keine derartige Regelung gibt, ist die Einkick-Regelung, die ich auch tatsächlich, obwohl es schon vor 3 Monaten in den Amendments, ist es von der FIFA, schon stand, aber da habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe das erst gestern wahrgenommen durch meinen alten, auch Torwart-Kollegen vom PCF Mülheim, Grüße an Jan, den ältesten Futsal-Torhüter, den ich kenne eigentlich. Und der hat mich auch gefragt, Daniel, was heißt das denn jetzt mit dem Einkick? Stimmt das jetzt? Denn, so wie ich die Regel verstehe, und bitte korrigiere mich dann jetzt gleich, früher war es so, dass der Ball auf der maximal auf der Linie liegen durfte, konnte aber auch weiter hinter der Linie gelegt werden.
Ja.
Wichtig war, dass der Fuß nicht auf der Linie steht, was natürlich immer auch zu unbeliebten Abpfiffen gesorgt hat. Neue Regel ist nur, dass der Ball auf der Linie liegen muss. Es gibt aber überhaupt keine Hinweise mehr, wo die Füße stehen müssen. Ja. Wie siehst du jetzt die Regel?
Also ich weiß, erstmal die Interpretation der Regel ist natürlich jetzt, wie du schon sagst, wie versteht man diese Regel? In der Regel steht ja auch, also ich habe das so interpretiert, jetzt kann ja jeder mal das Regelwerk, das kann man sich ja runterladen, sollte mal jeder sich anschauen, der interessiert ist. Aber der Ball muss ja nicht mal fest liegen, er kann auch eine ganz leichte Bewegung haben noch. Also das heißt auch das.
Das steht da drin, das habe ich gar nicht gesehen.
Ja, ich habe das interpretiert. Also ich interpretiere das jetzt gerade, dass der Ball auf jeden Fall ruhen muss. Aber das heißt nicht, dass der wirklich, also das kriegst du ja im Futsal eh nicht hin, dass der komplett liegt. Er macht halt kurz so eine ganz leichte Bewegung nach rechts. Das ist auch sehr wichtig, weil auch da gab es schon Schiedsrichter, die meinen, der Ball wäre. Ne? Deswegen hat man ja auch die Regel, man kann bis einen Meter gefühlt hinter die Linie, um den Ball zu kicken. Dass diese Regel, so interpretiere ich das jetzt auch, ist damit obsolet. Dass man jetzt den Ball mit die Linie tangieren muss, also wirklich berühren muss, also wie bei der Goalcam, ne? Der muss irgendwie die Linie berühren, aber das wird auch noch spannend, ob das dann jeder Schiedsrichter auch dann immer richtig entscheidet, weil es kann ja auch mal ganz schnell gehen, weil manchmal ist es ja auch sehr wertvoll, den Ball ein Stück nach hinten, hinter der Linie zu haben, ähnlich wie beim Einwurf im Fußball. Da ist ja auch egal, ob du jetzt 2 Meter hinter der Linie oder 10 Zentimeter vor der Linie den Einwurf ausführst. Das finde ich, wenn ich das so interpretiere, finde ich das sehr schade, dass diese Regel weg ist. Dass man nicht mehr hinter der Linie den Ball platzieren kann. Weil
das ist übrigens Regel 15. Ich habe gerade nochmal hier das Dokument auf für alle, die interessiert. Regel 15 ab Seite 82 geht's los.
So, und jetzt aber, um das natürlich zu kompensieren, dass man den Ball jetzt nicht mehr irgendwie großartig hinter der Linie platziert, muss der Fuß natürlich auch platzierbar werden. Das heißt jetzt die Frage, darf der Fuß jetzt auf der Linie, hinter der Linie, wo darf der Fuß sein? Also da würde ich jetzt auch, wenn ich bin gespannt, wie die ersten Auslegungen der Schiedsrichter dann sich zeigen. So würde ich es mal sagen. Also ob das jetzt kompensiert. Ne? Weil jetzt muss der Ball ja laut Regelungen auf der Linie liegen. Ne?
Also, da steht ja schon da, der Ball muss ruhig liegen, ne?
Ruhig liegen, ja, aber was heißt ruhig? Was heißt, ja, ist ruhig, möglichst ruhig. Also, das ist jetzt auch, ich glaube, der falsche Fokus. Da müssen wir uns nicht fokussieren, ob der Ball jetzt so ein bisschen sich bewegt oder sonst was. Das tut er eh.
Aber was ich mich jetzt frage, gibt es daraus einen taktischen Kniff? Denn wenn ich die Regel richtig verstehe, muss der Gegner noch nicht mal hin. Der kann auch im Spielfeld stehen mit beiden Füßen und berührt nur den Ball. Nur der den Ball berührt, darf ihn nicht nochmal dann berühren. Das ist ja die einzige Einschränkung. Ist die Frage, ergeben sich daraus interessante Einkickmöglichkeiten? Zum Beispiel, wenn der Einkicker auf einer Seite bräuchte man für eine Variante den Linksfuß, nicht. Jetzt stellt sich einfach dann der Spieler mit dem Rechtsfuß einfach andersrum hin.
Also ich glaube, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, das kompensiert sich, weil vorher der Ball hinter der Linie auch liegen konnte, jetzt liegt er auf der Linie, dafür interpretieren wir es jetzt so, darf der Spieler aber auch jetzt sich sonst wo mit dem Standbein hinstellen. Ich glaube, das kompensiert sich und wird keinen großen Unterschied ausmachen. Ich glaube, das hat sich vorher dadurch kompensiert, dass der Ball einfach 20 Zentimeter hinter die Linie gelegt wurde und dann kommt man da sich entsprechend als Linksfuß, Rechtsfuß, je nachdem, welche Seite man hat, platzieren, sodass man dieses schlussendlich dann ausgleichen konnte. Ich denke, das wird sich, deswegen stelle ich ja die Frage, ob das jetzt die Kompensationsregelung ist, dass man den Fuß überall hinstellen darf, gefühlt. Ja, also ist halt für mich die Frage, ob das jetzt der Aspekt ist, der das Ganze ausgleicht.
Also es ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen entspannter, dass das nicht Aktionen, vielleicht auch gute Einkick Spielsituation abgebrochen werden, weil ein Fuß 2 Zentimeter auf der Linie sitzt. Also das finde ich schon vom spielerischen Wert hoch, dass das nicht unterbunden wird wegen wirklich Lappalie. Es gibt keinen spielerischen Vorteil vom Fuß auf der Linie.
Ja, ich frage dich mal, ist das beim Eckball auch so? Darf da der Fuß auch im Spielfeld stehen oder sonst was? Da gibt es ja im Normalfall so einen kleinen Halbkreis, so einen Viertelkreis noch. Ne? Wir kleben den ja im Sennestadt bei Heimspielen tatsächlich noch ab. Also wir machen da so einen Dreieck raus, damit der Ball halt wirklich ein bisschen reingelegt werden kann. Und das ist ja auch eigentlich in der Norm. Ich glaube, 25 Zentimeter muss dieser Viertelkreis sein, glaube ich. Aber gibt es da die Regel, dass der Fuß nicht auf der Linie oder dahinter oder davor oder sonst was stehen darf? Also von daher
finde ich das sinnig.
Ich finde das sinnig, dass der Einkick da jetzt flexibler wird, gleichzeitig aber die Ballposition bestimmt wird. Jetzt wird ja nicht mehr die Fußposition bestimmt, sondern die Ballposition. Also da denke ich, wird jetzt die Kompensation stattfinden und das hat keinen großen taktischen, sondern es wird nur darauf konzentriert, dass der Ball auch wirklich auf der Linie oder die Linie tangiert und der Fuß ist scheißegal. Finde ich auch sehr sinnig.
Also kann natürlich skurril wirken, wenn man sich einfach mal falsch und also einfach auf die andere Seite der Linie stellt und aus dem Feld heraus den Einkick ausführt, aber ich sehe auch keine taktischen Nutzen.
Du kannst ja einen Rabona machen oder sowas jetzt, ne? So kannst dich mit dem. Ja. Also, du kannst ja alle, stehst aber
Rabona-Einkick?
Stehst mit dem Standbein auf dem Feld.
Oh, die Zeit. Ja.
Wir müssen in die Nachspielzeit.
Wir haben noch Nachspielzeit.
Nachspielzeit. Du hättest ja jetzt auch theoretisch einen Einkick irgendwie versteckt ausführen können, wenn er hinter der Linie stattfindet. Ne? Also du kannst ja schon auch irgendwie gewisse Art und Weise versteckt ihn stattfinden lassen, dass da irgendwelche Leute im Weg stehen oder sonst was, was in deutschen Hallen, sicherlich in der Schulhalle, wo mal 80 Zentimeter zur Wand ist oder sowas, irgendwie da steht einer im Weg oder sonst was, ich weiß es nicht. Jetzt, weil der Ball, die Ballposition bestimmt ist, ist ganz klar, der Ball kann nicht mehr versteckt werden, außer vom Standbein. Also das finde ich eigentlich dadurch eigentlich auch ganz gut kompensiert. Aber ich denke, taktisch hat das keine Auswirkung. Denke ich nicht. Aber wir werden sehen.
Ja. Viel spannender wird nochmal. Ich weiß gar nicht, da weiß ich ja nicht, wie es vorher drin stand. Aber ich meine nicht, da gab es keine Änderungen, dass der Schiedsrichter, also wann die 4 Sekunden loslaufen.
Ach ja.
Denn ich habe das Gefühl, dass manche Schiedsrichter unbewusst oder bewusst, das weiß man eben nicht, erst dann anpfeifen, wenn der Ball anfangen zu zählen, wenn der Ball auf der Linie liegt.
Ja.
Was natürlich falsch ist, denn es gibt natürlich auch den Trick, den Ball wie beim Speerwerfer, so nach oben zu halten.
Genau, nach oben zu halten.
Und da nochmal 1-2 Sekunden. Und das ist für mich ja auch schon, der Ball ist einkickbereit. Also sobald der Spieler dort steht mit dem Ball in der Hand, egal wo der Ball ist, sind die 4 Sekunden anzuzählen.
Ja, also sobald der Ball kontrolliert wird, wenn man so will, wie bei auch der Torwart, ne? Sobald er die Möglichkeit hätte, das Ding zu werfen oder abzuspielen, genauso heißt, würde es beim Einkick, sollte es auch so gewertet werden, sobald der Spieler den Ball in Ruhe runterlegen könnte, um dann den einen auszuführen, also sobald der Ball kontrolliert wird mit der Hand und in der Position ist, dass er gespielt werden kann. So, und dann sollte man anfangen zu zählen. Ich finde immer dieses Zählen, wenn jemand zum Ball geht, hinten spaziert und zurückholt, da sollte noch nicht gezählt werden. Das ist völlig dämlich. Also wenn da angefangen wird zu zählen, weil der Ball irgendwo...
Also natürlich, wenn es offensichtlich langsam passiert, also wirklich langsam, also wirklich so Kaffeeböhnchen-Schritte macht,
ja, aber wenn es ganz normal, der muss nicht sprinten, der muss nicht laufen, der kann gehen.
Ganz normal,
das ist sehr wichtig. Also gehen sollte machbar sein.
Ja.
Und dann, das habe ich meinen Spielern früher auch immer gesagt, am Anfang, warum haut ihr den Ball immer in die Luft oben? Also warum hält ihr den so hoch wie so ein Pokal?
Ja.
Dass der Schiedsrichter, also weil ich die Regel auch so verstehe, kann in dem Moment aber easy anfangen zu zählen. Dann hast du eine viel größere Strecke, den Ball wieder runterzulegen und dann die Kontrolle auch noch zu haben. Also nimmt den Ball einfach vor den Bauch und dann legt ihn runter und spielt ihn. Provoziert mich dadurch irgendwie. Aber ganz ehrlich, die Schiedsrichter machen das ja auch relativ willkürlich. Ne? Also in bestimmten Ligen muss ich das, also aus meiner Erfahrung, auf jeden Fall mit Willkür verbinden. Aber ich finde, da sollte man einfach auch lieber lockerer bleiben, als zu eng sehen. Also die 4-Sekunden-Regel, finde ich, das machen ja die Schiedsrichter beim Landesauswahlturnier ganz gut. Das muss ich sagen. Also da sind ja auch die Besten. Da gibt es nie Probleme mit den 4 Sekunden oder sowas. Ne, weil die einfach entspannt sind. Wenn du weißt doch, die Zeit wird gestoppt. Ich finde auch, da sollte man einfach entspannter reagieren, als statt hier den Zeit-Nazi zu machen und die ganze Zeit 4 Sekunden hochzuheben. Die rechte oder linke Hand immer anzuheben. Also, muss ja auch nicht bei jedem, Ne, bei indirekten Kontext, glaube ich, wird ja zwar die Hand gehoben, aber es gibt ja auch Fälle, da muss sie nicht angezählt werden. Also da wird gezählt, aber es wird nicht angezeigt.
Also ich finde es halt kritisch, wenn der Einkick genutzt wird zum Auswechseln und eben dieser Wechsel, der dann wieder strategisch wichtig ist, eben nicht möglich wäre bei Einhalten der 4-Sekunden-Regel. Wenn der Gegner nicht wechselt und sowieso alle stehen, also wo sie stehen, dann könnte es ja auch 5 Minuten sein. Also ganz überspitzt gesagt, dann gibt es keinen sportlichen Nachteil oder Vorteil daraus, wenn man jetzt mal 6 Sekunden braucht. Da finde ich, bin ich auch bei dir, so da kann man ruhig Fingerspitzengefühl zeigen. Aber wenn ich sehe, dass der Gegner ja wechselt und verzögert, damit der Wechsel noch durchgeführt wird, so dann ist es ja wieder ein spielerischer Vorteil aus dieser, aus dieser Umgehung der Regel, ne?
Ja, aber mal ganz ehrlich, beim Einkick zu wechseln, ich kenne das ja aus der eigenen Erfahrung, wenn der Ball da gegenüber auf der anderen Seite ist zum Einkick und dann läuft der Spieler, der den Einkick ausführt, auch noch rüber zu dir und will wechseln, denkst du auch so als Trainer, bitte zähl die Scheiße an, weil das ist der dümmste Wechsel, den du da machen kannst. Aber kann man auch sagen, auf internationaler Ebene sind die da auch ganz entspannt. Guck dir mal ein Spiel Nationalmannschaft an, da wechseln die ja in Blöcken und da sogar in solchen Situationen. Ich finde, das ist immer relativ nervig, ne, weil es die Regeln eigentlich dann wieder umgeht. Also man sollte sich auch mal einen klaren Gedanken machen, wann man wechseln kann und wann man auch, vor allem Mannschaften betrifft das ja, die in Blöcken wechseln. Wenn du Einzelspieler wechselst. Das dauert
doch echt lange, ne?
So, ja, dann hast du halt immer diesen, dann muss der Ball schon im Tor aus sein und dann muss der Torwart ganz normal hingehen und dann muss das aber auch schnell funktionieren. Also ich glaube, diese Regel mit der Zeitnahme, wie auch immer jetzt darauf kam, mit den 4 Sekunden, betrifft vor allem Mannschaften, die in Blöcken wechseln wollen. Mhm. Die sollten sich gut überlegen, wann sie den Block wechseln. Und da gibt es ja manchmal Mannschaften, die machen das irgendwie ohne Absprache vorher. Und dann wird da so ein Trainer auf einmal fuchsig am Seitenrand, sagt, jetzt wechseln. Ja. Und dann ist aber der Spieler gerade am Einkick, und dann sollen sie die 4 Sekunden laufen. Also, weil dann ist die Regel, sobald er gespielt werden kann, soll gezählt werden und in diesen 4 Sekunden muss schon ordentlicher Sprint hingelegt werden, damit da noch der andere Spieler den ausführt. Das sieht man aber auch zuhauf, also zumindest in meiner Wahrnehmung, fast in jedem dritten Spiel, dass da irgendwas abgepfiffen wird. So, dass das so ein Vorfall kommt. Da muss doch die Mannschaft sich selbst für verantwortlich sehen, die den Block wechseln, dass sie das hinkriegt. Das ist doch also das typische Beispiel. Auf der anderen Seite ist der. Also
du nimmst da den Timeout dann, wenn, also eigentlich, wenn der Gegner, wenn der Ball so in deiner Nähe liegt zum Einkick, so dann wechselst du aus und die Spieler auch bei dir stehen.
Ja, genau. Also klar, also, wie gesagt, ich sehe das Problem eher bei Blockwechseln und da hast du 4 Sekunden-Problem, ansonsten sehe ich da auch kein Problem. Also. Da sollten die Schiedsrichter ganz entspannt sein. Aber bei so einem Fall ist es halt tatsächlich dann, weil du kannst dann ja einen taktischen Vorteil rausziehen, weil du vielleicht den frischen Block reinbringst und der Gegner hat. Das, dann finde ich, ist diese Regel auch nicht, dann ist sie sinnig, wenn man sie auch durchzieht. So, weil dann hat das, hat dann ist es fair am Ende des Tages, weil an die Regel wird sich ja nicht gehalten sonst. Ne? Deswegen ist da die Verpflichtung der Mannschaft, die im Block wechselt, sich klar zu machen, dass das ein Wechsel ist, der eigentlich nicht fair ist und nicht geht.
Ja.
Die Regel dadurch strapaziert wird, würde ich mal sagen.
Ja, Ausnutzung, ne? Ist halt eine illegale Ausnutzung, wenn man es vielleicht mal ganz hart sagen möchte, aber
wird ja nicht mal ausgenutzt. Ich. Es wird ja einfach so darauf plädiert, dass der Schiedsrichter sich denkt, ach komm, ist jetzt eh gerade im Aus. So, aber wenn du es wirklich so anfängst.
Einfach selber mitzählen. Manchmal mache ich das auch, ich denke mir dann am Ende auch wieder, was hast du, da bist du auch ganz schön querulant, dann auch selber laut schon mal anfangen zu zählen und hoffen, dass der Schiedsrichter drauf eingeht. Ja, das macht man halt im Affekt des Spiels. Dann macht man ja so dumme Sachen.
Ja, da bin ich also ich wollte gerade sagen, aus dem Alter bin ich raus, dass ich das noch mache.
Ich bin ja gerade rein. Ich bin
ja gerade rein. Ja. Ich glaube, die Situation habe ich 500 Mal durch, dass ich da irgendwie noch im Kopf irgendwie mitzähle, sondern ich sehe einfach den Finger da und wenn er nicht kommt, dann kommt er nicht.
So, ist halt so. Ja. Ach, so, Sebastian, haben wir auch die Regeln durch? Oder ist aus deiner Sicht noch eine Regeländerung, die relevant war, glaube ich?
Nein, ich glaube, du hast die wichtigsten Regeln angesprochen, die auch fürs Taktische eminent sind. Ja. Die Anstoßregelung.
Die Knieschoner-Farbregelung ist nur wichtig für die produzierenden Firmen. Die haben wir schon, diese eine Knieschoner-Firma, 100, wie heißen die, 182 oder so, die haben ja schon jetzt völlige Farbenbandbreite hergestellt. Das ist eigentlich nur eine konsumbezogene Regel.
Also das ist doch, also die Regel, ich glaube, die macht sich selbst lächerlich. Also da müssen wir nicht drüber reden, ne?
Wahrscheinlich auch aus dem Fußball übernommen oder ich weiß es nicht, denn...
Ach Gott.
Keine Ahnung.
Wie soll man das denn bewerkstelligen?
Müssen die Torwarthandschuhe, wer welche überhaupt trägt im Fußball dann, Auch dieselbe Farbe?
Ja, aber das, ich finde, da kommen wir schon wieder auf den Diskriminierungsaspekt, weil dann auch Hautfarbe gelten könnte am Ende. Ne? Also, wenn jemand ganz blass ist und ein schwarzes Outfit anhat, ja, dann könnte das natürlich zu starker Kontrast sein. Wie dumm ist das eigentlich? Also sowas wie Schoner, die werden ja unter der Hose oder sonst was getragen. Also besser gesagt, die Hose geht ja meistens drüber, aber sie ist eigentlich nur eine Knieabdeckung. So der Schuh.
Ja, genau. So. Es ist ja wirklich absurd.
Und das Knie hat eine Farbe. Es kann auch bei Menschen mit dunkler Hautfarbe oder mit heller Haut, du bist ja auch eher ein hellerer Typ. Oder vielleicht
sehr hell.
hast eher rötliche Knie.
Ja, richtig.
Nein. Sonnenbrand. Ja, aber ja, dann heißt es ja bitte, die Knie sind zu rot, zieh dir weiße Schoner an. Ähnlich. Also ich finde, bei Schonern hört der Spaß auf.
Ja, also wirklich,
Trikots,
also.
Auch diese Unterzieh-Shirts. Also dass da immer dieselbe Farbe sein muss und sowas. Ich finde es grenzwertig, weil wir damit natürlich auch dann wirklich, das ist jetzt vielleicht auch sehr weit hergeholt, aber überleg mal, wenn du das mit Hautfarbe vergleichst, dann hast du da Diskriminierungsmomente. So, also wirklich, weil jemand, der ganz blass ist, müsste ja eigentlich auch
ein anderes... Also wenn man wirklich weiß und dunkle Trikots hat, klar, dann, ja.
Ja, aber das ist...
Also ich finde überhaupt diese Farben, die Schiedsrichter sollen die Stutzen, sehen ja die Stutzen und die Hosen haben die Farben und gerade bei Torhütern, das merkt man ja auch, wenn der Torhüter da im Getummel ist, der hat ja sowieso andere Schoner,
andere Farben.
Andere Farben und das jetzt die Stutzen, rum. Der Gegner hat vielleicht schwarze Stutzen und der Torwart hat einen schwarzen Knieschoner, dass sich das so extrem, also auch, man muss sich mal an die Wahrscheinlichkeit einer Situation hervorrufen, in der das wirklich dazu führt, dass der Schiedsrichter eine falsche Entscheidung führt. Also lass es vielleicht in einem von 1000 Spielen passieren.
Ja.
Ja, also das ist für mich überhaupt nicht gerechtfertigt, dass sich jetzt alle neu ausstatten müssen.
Ey, wir müssen ja schon ein Gedankenexperiment anfangen, damit da wirklich irgendwie eine Idee draus wird, dass das funktioniert mit dieser Regel. Also Schwachsinn. Also wirklich, hast du hier St. Pauli, tragen ja braune Trikots, jetzt hast du aber auf der gegnerischen Seite jemanden, der hat braune Haut. So, und jetzt kannst du ihm auch nicht die Knie abkleben. Ist auch Schwachsinn. Also ich finde, das ist, ich hole weit aus, aber es ist am Ende, wie du schon sagst, du musst einen von 10.000 Fällen dann treffen. Völliger Schwachsinn, diese Regel. Mit den Schonern oder auch mit den Unterzieh-Shirts finde ich insgesamt nicht adäquat. Für den Sport.
Wir müssen alle wie so Lego-Männchen dann rumlaufen. Also alle müssen sich einen gelben Körpersuit
Uniform.
Anziehen.
Ja, genau.
Also und alle dann müssen Uniform aussehen.
Genau. Irgendwann musst du komplett das Unterziehen, du musst die Unterhose und sonst was. Also,
ja, da müssen wir nochmal aufhören jetzt. Da ist wirklich, dann finde ich auch Schluss. Genau. Bitte, liebe Schiedsrichter, lasst die Torhüter in Ruhe. Ja, das kostet nur Geld. Auch für die Umwelt ist ja Katastrophe, wenn sich jetzt zahlreiche Torhüter weltweit jetzt gelbe Schoner kaufen, die auch dann Farben auch wieder umweltunverträglicher sind. Jetzt hole ich mal die ganz große grüne Keule raus, aber...
Ja, es geht nur noch um Markt und um,
ja.
um kaufen, was es angeht anscheinend. Aber egal. Die Regel haben sie ja irgendwie platziert, aber ihr habt da ja ein Veto gehabt in der internationalen Futsal-Torwart-Szene. Und ich denke, das wird sich nicht durchsetzen.
Ja, leider. Also gut, ja, das nicht durchsetzt, richtig.
Sonst würden da auch Verbände juristisch angegangen werden. Bei der Regeldurchsetzung. Also ich würde meine Unterschrift für geben, allein schon aus dem Grund, den ich gerade genannt habe, weil wie weit soll es noch gehen?
Ja.
Weil du hast dann Analogien, die einfach irgendwann zur Diskriminierung führen und die dürfen nicht sein im Sport. So, dann haben wir nur noch Geschäft und wenn ein Geschäft aber solche Analogien aufmacht, finde ich, ist es grenzwertig und es hat
nicht
die Grenzen überschritten. Deswegen ist gut, lass mal weiße und schwarze Schoner okay, fertig.
Ich finde auch immer, dass es schade, dass die Futsalregeln bei den Schiedsrichtern bei uns in Deutschland nicht interpretiert werden im Rahmen des Professionalisierungsgrades. Also diese Regeln sind ja primär wichtig für den Profibereich. Ja, dass sich vielleicht die Teams in der Champions League, die Torhüter mal gelbe und grüne Schoner holen können, okay. Ja, auf dem Niveau, da geht es auch um Geld, da geht es wirklich da geht's um was, okay, dann macht das. Aber im Amateurbereich macht das keinen Sinn. Und genauso wie, ich muss immer noch den Schiedsrichter rüffeln, der mir erzählen wollte, dass ich meine Linie nicht tapen darf. War vor 2 Jahren oder vor einem Jahr. Und habe ich mir erklärt, ja, natürlich ist es verboten in den Regeln. Es liegt ja aber daran, dass diese Regeln für ein Futsalfeld gemacht sind, auf denen nur Futsallinien sind. Dort muss ich auch nichts tapen. Aber hier sind ungefähr 5000 illegale Markierungen auf dem Feld.
Illegal, sagst du.
Nein, also ja, hier sind 5000 nicht erlaubte Markierungen. Ja, es ist das Handballfeld, das Basketballfeld und was weiß ich nicht.
Ja, ja, und dann stört doch nicht hier so eine kleine weiße Linie.
Das ist eine zusätzliche Markierung zu diesen anderen 500 hier. Ja, und diese Regel ist gemacht für ein Profi-Futsalfeld. Und diese stupide, unreflektierte Interpretation von Regeln, da bin ich dann ziemlich emotional. Also das ist, ergibt sich für mich der Sinn dann eben nicht.
Das, da wird ja auch, also wirklich, du sagst gerade Reflexion, einfach die Situation einschätzen in dem Moment, ob es sinnhaft ist, diese Regel da durchzuführen, wie du schon sagst, ein Spielfeld, wo nur blauer Boden ist und dann ein paar weiße Streifen und wenn du da jetzt auf einmal noch drei weiße Streifen hinpackst, kann es störend wirken, irritierend, aber ich glaube, nennt mir eine Mannschaft, die nicht auf so einem Multifeld spielt, wo 20.000 Sportarten drauf betrieben werden, wo du alle Farben vertreten hast, wo du schon wirklich manchmal Probleme hast, das Futsalspielfeld oder das Handballspielfeld zu sehen. Und da brauchst du doch nicht drüber diskutieren, ob da jetzt noch ein bisschen Farbe auf dem Boden ist. Also ich finde, das ist, aber das ist eben das Ding, dass ich sage immer ganz hart, Regelnazis, die da einfach immer die immer Struktur, diese feste Struktur brauchen und diese Struktur nicht einschätzen können. Und das haben wir nicht nur im Verband, das haben wir bei Schiedsrichtern auch mal. Aber also, da muss man auch jetzt mal sagen, zum Glück macht man häufiger die Erfahrung, dass das ist auch.
Es wird ja auch besser, muss man sagen. Es wird ja auch wirklich besser. Wollen wir auch nicht nur meckern.
Genau, aber es ist auch ein kritischer Podcast hier. Wir wollen ja auch über Sachen mal, also Regeln alleine mal kritisch reflektieren, ob sie Sinn ergeben und nicht. Heute haben wir festgestellt, ein paar Regeln machen echt Sinn, öffnen interessante Türen auch wieder taktisch und andere Regeln sind eigentlich sinnfrei, ökologisch wie auch einfach vom Sportlichen her sinnfrei.
Genau, es muss ja sportlich relevant bleiben, Regeln. Ja. Aber wenn sie es nicht sind, dann gehören die abgeschafft oder ignoriert in dem Fall, wo man ganz klar sieht, dass diese Regeln jetzt hier nicht zu einer spielerischen Wertigkeit führen oder relevant sind. Ne? Genau. Jo. Ja, dann haben wir heute alle Themen schön abgegrast. Ja. Einmal Vermarktung, dann unser Regelthema. Wunderbar. Eine Stunde voller Futsal-Talk. Ja, hat Spaß gemacht, Sebastian.
Ja, hat mich auch gefreut. Ne? Das an einem Samstagmorgen übrigens hier für alle. Dürfen wir das überhaupt sagen? Ja, Samstagmorgen ist es.
Samstagmorgen dürfen wir jetzt.
Jetzt gibt es ein vorgezogenes Mittagessen.
Richtig.
Die Reste von gestern.
Ja, Sebastian, dann danke ich dir. Danke den Zuhörern wieder fürs Reinhören. Und viel Erfolg beim Saisonstart bei euch.
Ja, vielen Dank. Unsere Saison geht ja erst am 19. September los. Wir haben ja so viele Verschiebungen. Vielleicht wird das im nächsten Podcast nochmal relevant, weil wir dann mittendrin stecken.
Richtig.
Heftigen Spielplan. Also wirklich, nochmal hier zum Abschluss, bevor du hast schon das Auto eingespielt. Aber da kann man ja dem Nordosten beglückwünschen, dass sie nur noch 8 Teams haben. Wir sind ja mit 13 Teams jetzt noch am Start und das ist.
Ja.
Also, wir können nicht mal einen Spielplan rausgeben aktuell, weil es noch gar nicht alles fest ist.
Ja, das darf nicht sein. Das stimmt. Auf dem Niveau im Qualifikationsjahr. Ja. Katastrophe, ja.
Ja, okay. Gut. So. Ich danke dir auch. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende, schöne Woche.
Geht egal, wann ihr
es hört. Lasst es euch gut gehen und ich habe mich gefreut. Bis auf bald.
Ja, ciao.